Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Daily Podcast Spezialausgabe an diesem Sonntag. Mein Name ist Michael Hammerl und ich habe heute ein spannendes Interview von meinem Kollegen Robert Gledorfer für euch. Er hat den Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, getroffen und vors Mikrofon gebeten. Boschan spricht über die dramatischen wirtschaftlichen Schäden der Pandemie, wie Europa den riesigen Schuldenberg wieder abbauen will und warum Green-Tech-Aktien dabei eine große Rolle spielen könnten. Am besten, wir hören gleich rein.
Herr Boschan, vielen Dank für das Gespräch. Es ist ein interessantes, turbulentes Börsejahr gewesen. Der Name Dow Jones schaffte es sogar heuer im Google-Ranking der Österreicher auf den 8. Platz. Ist das Interesse der Österreicher für Aktien vielleicht doch größer als vielfach vermutet?
Also das ist ja schon immer die These dieses Hauses. Wir haben ja schon immer gesagt, dass die öffentlich kolportierten Zahlen zu den Aktionärsraten in Österreich eigentlich nach oben korrigiert werden müssen, weil es kam da auch schon früher sehr auf die Datenquelle an. Ja, und wenn man dann tatsächlich alle Fonds und Zertifikate Konstruktionen hinzuzählt, dann sieht die österreichische Aktionärsquote gar nicht so schlecht aus. Sie schließt jedenfalls doch an das, was wir auch im nördlichen Nachbarn Deutschland gewöhnt sind. Aber ganz sicher, ja, das Corona-Jahr wird eingehen in die Geschichte als eines derjenigen Jahren, die das Aktieninteresse doch deutlich, deutlich befeuert haben.
Warum landete aber nicht der ATX auf dem 8. Platz im Google-Ranking?
Der ATX landet im Ranking der Suchanfragen bei uns auf der Internetseite jedenfalls am allerersten Platz. Und es ist natürlich so, dass die Österreicher sich neben den Investitionsmöglichkeiten im Heimatmarkt, was sie immer tun sollten, zu Recht auch international umschauen. Ja, das ist ja das, was wir mantraartig immer vor uns hertragen. Wer sich für Investitionen anstatt für Spekulationen interessiert, der betreibt die Aktienanlage vor allem langfristig und vor allem breit gestreut. Und breit gestreut heißt natürlich auch, außerhalb Österreichs zu schauen und zu einer gesunden Diversifikation des Portfolios dadurch beizutragen.
Was können Sie, was kann die Börse tun, um den ATX noch populärer zu machen?
Also unsere Hauptaufgabe besteht ja im Bereitstellen einer Infrastruktur. Einer Infrastruktur erstens für den Handel, einer Infrastruktur zweitens für die Verbreitung der daraus entstehenden Informationen. Und das hat wunderbar funktioniert in diesem Jahr. Die Börse selbst ist in allen ihren wesentlichen Ertragsquellen ganz wesentlich gewachsen. Es ist uns in allen Bereichen gelungen, verschiedene Initiativen umzusetzen, das Handelssystem fortzuentwickeln, weitere Börsen weiter mit unseren Dienstleistungen zu servicieren, das Datennetzwerk auszubauen, insbesondere auch neue Handelsteilnehmer anzuschließen. Und das ist sozusagen dann in Summe der infrastrukturelle Beitrag, den wir zum Markt liefern. Wir stellen sicher, dass die österreichischen Unternehmen international die maximale Sichtbarkeit erfahren. Über 80% der Aufträge, die die Wiener Börse heute erreichen, kommen bereits aus dem Ausland. Mit weiter steigender Tendenz. Wir konnten auch übrigens den Marktanteil im Handel österreichischer Aktien nicht nur halten, sondern weiter ausbauen. Wir sind der zentrale Handelsplatz für die österreichischen Aktien mit einem Marktanteil von um die 75-80% derzeit.
Mit der Performance hingegen schaut es ja heuer nicht so rosig aus für den Dow Jones. Ich habe gestern nachgesehen, auf plus 5,6% kommt, sind es im ATX rund minus 15%. Woran liegt das?
Ja, es ist richtig. Wir haben in 2020 ja eine sehr zweigeteilte Börsenwelt erlebt. Wir haben einerseits einen starken Anstieg in der Bewertung der digitalen Geschäftsmodelle erlebt. Und auch der von Ihnen zitierte amerikanische Markt ist hier sehr zweigeteilt. Die 5% plus im Dow Jones ergeben sich ja auch nur aus der überbordenden dramatisch guten Performance der digitalen Geschäftsmodelle und der unterdurchschnittlichen Entwicklung dessen, was man so als klassische Industrie bezeichnen würde. Ja, Öl, Stahl, Versorger, auch das Bankgeschäft gehört übrigens zu diesen sogenannten zyklischen Werten. Das wird sich wieder ändern. Wir sehen ja auch bereits einen dramatischen Wechsel der Zielwerte, in die investiert wird. Der November war ja von einem dramatischen Aufholprozess auch für Österreich geprägt. Allein im November ein Plus im ATX von 25%. Und das ist genau die Reflexion in diese zyklischen Werte, die ich zitiert habe. Übrigens fügt sich der ATX durchaus in das europäische Bild ein. Der britische Nationalindex, der FTSE 100, liegt ungefähr gleich auf mit dem ATX. Es sind übrigens 13% minus qua heute im ATX Total Return, was den ATX sogar vor den FTSE 100 bringt. Ich hoffe, ich zitiere es richtig. Eurostox auch noch minus 6-7%. Ja, der DAX einigermaßen pari auf die Year-to-Date-Betrachtung. Hinter uns liegt weiterhin Spanien, klar, vielleicht auch nochmal mit eigenen Problemen. Also das ist sozusagen ein sehr zyklisches Geschehen und Österreich ist da nicht schlechter und nicht besser als das gesamte europäische Bild.
Gibt es also unterm Strich gesagt zu wenig Tech-Werte, nicht nur in ganz Europa, sondern auch in Wien?
Ja, absolut. Also das ist offensichtlich geworden, dass die Diversifikation in die neue Finanz- und Investitionswelt hinein Europa und insbesondere Österreich natürlich etwas fehlt. Ja. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es hier weitere Börsengänge in diesem Bereich gäbe. Und Europa, wenn nicht eine Technologieführerschaft, dann dies, glaube ich, bei Weitem nicht zu denken, aber wenigstens aufschließt zu den modernen Investitionsthemen.
Jetzt will ja Europa auch in der Digitalisierung aufschließen, aber vor allem mit Green Tech punkten. Da ist ja an der Börse, gibt's auch schon einiges, aber da ist ja durchaus auch noch Potenzial.
Ja, es ist in aller Munde und ich glaube auch zu Recht. Natürlich ist die Transition in die CO2-freie zukünftige Industriewelt ein großes Thema und alle arbeiten da intensiv daran. Und auch der Kapitalmarkt kann hier ein gigantischer Hebel sein. Man darf nicht vergessen, dass für die technische Transition gewaltige Investitionssummen aktiviert werden müssen. Und genau das ist die Aufgabe einer jeden Regierung, glaube ich, in Österreich, sowohl in Österreich wie vor allen Dingen auch europaweit, alles Notwendige dafür zu tun, diesen Kapitalmarkthebel bestmöglich zu bedienen. Wir werden es übrigens beim Herausarbeiten aus der Corona-Krise genauso sehen wie grundsätzlich bei der Überführung unserer Industriewelt in die CO2-neutrale Zukunft. Wir werden sehen, dass diejenigen Industriestaaten mit entwickelten Kapitalmärkten die bei weitem schnellere, nachhaltigere, erfolgreichere und renditeträchtigere Transition hinbekommen. Das haben wir in der letzten Finanzkrise gesehen. Die Märkte mit entwickelten Kapitalmärkten haben sich wesentlich schneller erholt, sie haben sich nachhaltiger erholt, ja, und sie waren dauerhaft auch erfolgreicher damit. Das ist geradezu eine Blaupause für das Gebot, was jetzt ansteht. Entwickelt die Kapitalmärkte und benutzt sie als Hebel, denn es wird viel, viel Kapital notwendig sein. Kapital, was allein staatlicherseits nicht zu organisieren und bereitzustellen sein. Es wird Innovation gefragt sein. Und Innovation heißt immer Notwendigkeit von Risikokapital. Innovation nur auf der Kreditseite finanziert, funktioniert in der Regel nicht.
Wenn Sie sagen entwickelte Kapitalmärkte, würden Sie China zu einem entwickelten Kapitalmarkt zählen?
Oh, das ist eine sehr weitreichende Frage. In Teilen ja, denn mittlerweile sind die Emissionsvolumen gigantisch, das Handelsinteresse ebenso. Es ist ein gigantischer Binnenmarkt entstanden. Aber das erfährt natürlich Einschränkungen, wie wir bei den jüngsten Rückzügen, bei den politischen Einschränkungen im Rahmen von Megabörsengängen gesehen haben. Das ist ja etwas, was man eher der unterentwickelten Kapitalmarktwelt so zuschreibt. Also insofern in Teilen ja, die Emissionsvolumina sind gigantisch, die Chancen auch, die Binnennachfrage ist da. Aber die politische Vulnerabilität, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist eben noch genauso da. Der Warnschuss hat ja auch jeder deutlich gehört.
Die Transparenz ist ja wahrscheinlich auch überschaubar, beziehungsweise auch die Möglichkeiten, dort direkt zu investieren als Aktionär.
Ein stets zitiertes Problemfeld, ja.
Also es fühlt man sich dann in Europa oder in Wien dann doch ein bisschen besser aufgehoben, zumal man ja auch die Werte besser kennt als Kleinaktionär vor allem.
Ja, also ich bin ja erklärtermaßen ein großer Fan davon, breit gestreute Portfolios langfristig mit einem Sparplan anzusparen, ja, weil ich glaube, dass der Privatanleger sich eine Strategie geben muss, die ihn von der Einzeltitelauswahl entlastet, die ihn im besten Fall sogar davon entlastet, Regionen bewerten zu müssen. Wird Amerika wachsen? Wird Asien wachsen? Wird Europa wachsen? Dem kann man allen entgehen, indem man sich ein global ordentlich gestreutes Portfolio zulegt und damit ja letztendlich auch das umsetzt, was die einzige ewige Wahrheit am Markt ist, nämlich langfristig relevantes, substanzielles Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das naturgesetzmäßig dann auch reflektieren. Und der Privatanleger sollte sich doch von dieser Last der Einzeltitelauswahl, der Märkteauswahl, der Branchenauswahl entlasten und schlicht weltweit gestreut investieren. Das senkt etwas die Renditeerwartung auch, ja. Aber wer das langfristig betreibt, ist auch im Aktienmarkt auf der sicheren Seite. Und China gehört da, glaube ich, trotz aller Einschränkungen, die bereits gefallen sind, ganz sicher dazu.
Das kann man ja auch über Fonds machen in China. Weil Sie sagen, Sie haben gerade gesagt, Sie reflektieren, die Börsen reflektieren das Geschehen. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen ansieht, hat man ein bisschen den Eindruck, dass ein wenig von der Realität abgekoppelt ist, also gerade was Tech-Werte zum Beispiel betrifft. Ist das noch nachvollziehbar?
Also es ist ja zunächst so, dass wir einige ganz handfeste Faktoren haben und das ist natürlich das umfangreiche Quantitative Easing der Zentralbanken. Die Geldschleusen sind weit, weit offen. Es gibt unglaublich viel Geld, das um den Globus herum Anlage sucht. Und das Zweite, wenn Sie auf die Tech-Werte anspielen, nun, es gibt die Börse, ja, sie reflektiert auch den Ist-Stand, ja, aber sie schaut vor allen Dingen nach morgen, eigentlich richtigerweise nach übermorgen sogar. Und wir haben ja eine abrupte Historie an Tech-Werten, die vor einigen Jahren die Märkte erreichten und die ihr Versprechen dann tatsächlich einlösen konnten, mit doch erheblichen Gewinnen, die sie mittlerweile produzieren und die dann sozusagen in die entwickelte Börsenwelt auch aufgestiegen sind, ja. Und insofern waren das keine leere Versprechungen, sondern sie haben sich tatsächlich materialisiert. Und das versucht man natürlich jetzt an der einen oder anderen Stelle zu wiederholen. Aber nochmal, ich glaube, das sind Sorgen, die sich der Anleger, der Privatanleger nicht machen sollte, wenn er solche Investitionen in Einzeltitel und einzelne Highlights, die es ja durchaus gibt, im Markt vorhat, dann muss ihm eben klar sein oder ihr klar sein, man ist im Bereich eher der Spekulation. Das kann seine Gründe haben, das ist auch völlig okay und zu akzeptieren. Aber ich würde den Privatanlegern immer raten, zu investieren und nicht zu spekulieren. Das heißt, breit gestreut und langfristig anzulegen. Alles andere macht dauerhaft wenig Sinn für den Privatanleger.
Sie haben vor kurzem ein Beispiel gebracht, wenn der Taxifahrer einen fragt, in welche Titel man investieren soll, dann ist es eigentlich schon zu spät. Wie viele Taxifahrer haben Sie denn in den letzten Wochen gefragt?
Also das sind ja nicht meine Beispiele, das sind ja sozusagen die historischen Beispiele, auch zu ersetzen gerne mit dem Friseur. Na, das passiert schon gelegentlich, ja. Je nachdem, was die aktuelle mediale Aufmerksamkeit erhält, natürlich wird man danach gefragt. Aber nochmal, das ist alles nicht schlimm, das hat seinen Platz, ist völlig in Ordnung, völlig zulässig, aber es hat wenig mit dem zu tun, was ein sinnvoller Umgang mit Märkten ist. Das ist nämlich alles Spekulation und nicht Investition. Ich wundere mich übrigens immer, mit welch kurzfristigen, das scheint vielleicht auch ein Problem der medialen Perzeption zu sein, mit welchen kurzfristigen Anlagezeiträumen Privatanleger rechnen, welche Renditeerwartungen sie gleichzeitig haben für diese Zeiträume. Man darf das wirklich nicht vergessen. Man wird als Aktionär ein Stück weit mit Unternehmer. Und während es in der Unternehmenswelt völlig anerkannt ist, dass wenn man ein Unternehmen gründet, das natürlich jahrelang zu betreiben und zu entwickeln hat, bis sich der Erfolg einstellt, dann frage ich mich immer ganz überrascht, warum die Leute an ihre Aktionärseigenschaft jetzt andere Erwartungen haben. Ja, sie werden Miteigentümer Und hätten sich also auch den gleichen Entwicklungszyklen, Ansprüchen, insbesondere an die Zeiträume, in denen sich sowas entwickelt, zu stellen. Und das heißt also, es ist auf Jahre zu investieren. Und das ist der Rat, den man gar nicht oft genug wiederholen kann. Und das ist ja dann auch das, was die historischen Daten zeigen. Wer das langfristig breit gestreut, auf die Kosten achtend übrigens, auch ein Aspekt, der häufig vergessen wird, betreibt, der ist am Aktienmarkt mehr als gut bedient, immer im Vergleich zu allen anderen alternativen Anlageformen natürlich.
Also Sie sehen noch keine Blase auf den Märkten?
Das steht mir nicht zu bewerten. Wir sind Infrastrukturbetreiber. Spricht viel dafür, dass die Investitionen in Sachwerte und nichts anderes sind, insbesondere die österreichischen Industrieunternehmen, immer eine gute Anlage in unsicheren Zeiten sind.
Apropos unsichere Zeiten, welche wirtschaftspolitischen Erwartungen haben Sie denn nach der Corona-Krise, sofern sie hoffentlich nächstes Jahr vorbei ist, 2021?
Ja, wir haben ja es schon etwas anklingen lassen. Es ist die generelle Stärkung der Kapitalmärkte, denn sie können potenziell einen ganz erheblichen Wiederaufbaubeitrag leisten. Nochmal, die entwickelten Industrienationen mit den entwickelten Kapitalmärkten, sie werden sich schneller erholen, nachhaltiger erholen und sie werden auch krisenresistenter sich zeigen für die nächste Krise. Und deswegen habe ich gar keine Erwartungen, außer die Bundesregierung sich selbst gegeben hat, nämlich mit dem derzeitigen Regierungsprogramm, wo die Koalitionäre ja zwei Schwerpunkte gesetzt haben. Das eine ist eine Wirtschaftsbildungsinitiative. Ich glaube, die ist dringend notwendig. Die Krise sorgt hier doch für einige Verschiebungen in der Wahrnehmung. Ja, man könnte ja derzeit fast den Eindruck gewinnen, der Sozialstaat trägt die Wirtschaft. Die Wahrheit ist fundamental umgekehrt. Es ist die starke österreichische Wirtschaft, die diesen Sozialstaat finanziert und ermöglicht. Und Finanzbildung, Wirtschaftsbildung im Allgemeinen ist dringend geboten für die Zukunftsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Und das andere ist die Einführung einer Behaltefrist, also die Steuerbefreiung von der Kapitalertragssteuer, wenn man denn seine Anlagen, sei es 1-2 Jahre, erhält. Ist genau das, was, glaube ich, ordnungspolitisch zu begrüßen ist. Das wäre eine deutliche Privilegierung der ruhigen Hände am Markt, der langfristig orientierten, eine Sanktionierung der kurzfristigen. Also wir wollen ja in Richtung Investition und weniger Spekulation. Und für die österreichischen Privatanleger, die ganz überwiegend ja aus bereits versteuerten Arbeitseinkommen investieren, ist das auch das richtige Signal. Denn nochmal, worum geht's? Wir haben unglaublich kreditbelastete öffentliche Haushalte. Staatsverschuldung wird auch in Österreich über 90% des Bruttoinlandsprodukts anwachsen. Man kann also die gesamte wirtschaftspolitische Entwicklung der kommenden Monate unter die Überschrift stellen. Naja, was tut die Regierung denn? Zur Aktivierung möglichst viel privatem Kapital zur Entlastung der öffentlichen Haushalte. Und ein solches steuerpolitisches Instrument wie die Einführung einer Behaltefrist halte ich jedoch für ein sehr mächtiges Instrument, weil es sehr breitenwirksam ist über alle Refinanzierungsformen, ja, von der Anleihe über das Mezzaninkapital bis hin zur Equity-Seite, den Aktien.
Zählt zu diesem Teilaspekt auch dazu eine Gleichbehandlung mit Sparbüchern bezüglich der Kapitalertragssteuer?
Oh ja, das ist natürlich klar immer wieder von mir vergessen, vielleicht weil ich es für so absurd halte, ja, weil es ein fatales politisches Signal ist, natürlich die 27,5 Kapitalertragssteuer auf die Aktienanlagen, ja, und dann die Zinsprodukte, die 25%. Das ist natürlich klar etwas, was man mit wenig Aufsehen im ersten Schritt immer tun sollte. Danke für den Hinweis, ich habe es schon ganz vergessen, aber das ist natürlich ein fatales politisches Signal. Ja.
Die Regierung, aber auch Europa gesamt, hat einen immensen Schuldenberg aufgebaut jetzt. Wie kann man den wieder reduzieren?
Das ist genauso wie im Privaten. Wie reduziert man seine Schulden? Indem man sie abbezahlt. Wie bezahlt man sie ab? Indem man Geld generiert. Und das heißt, man muss wachsen. Und wachsen kann man als Volkswirtschaft und als Privatmann, Privatfrau nur auf zwei Wegen. Man kann erstens mehr arbeiten. Das findet schnell physische Grenzen. Sie können nun mal nur 14 Stunden am Tag arbeiten. ist insbesondere volkswirtschaftlich ein riesen Problem bei alternden Gesellschaften. Also das Pensionistenheim ist jetzt nicht als Hort übermäßigen Schaffenskraft bekannt. Und der zweite Weg, mehr zu verdienen im Privaten wie auch volkswirtschaftlich, ist, Dinge anders zu machen. Und das, was das drückt man heute etwas kompliziert aus, indem man von der Stärkung der Innovationskraft spricht. Aber nichts anderes ist es. Dinge anders machen, Effizienzsteigerung, neue Erfindungen. Ja. Für beides oder insbesondere für die Innovationsfinanzierung spielt der Kapitalmarkt natürlich die entscheidende Rolle. Und jetzt schließt sich der Kreis. Deswegen Stärkung des Kapitalmarkts heißt bereits in der ersten Ableitung davon immer Stärkung der Innovationskraft. Ja. Man kann das politisch noch so sehr betonen. Ohne das zur Verfügung gestellte Kapital wird es nicht funktionieren. Und übrigens, wir sehen ja viele dankbare politische Initiativen in diesem Bereich. Und wer möchte das kritisieren? Das ist ja völlig anerkennenswert. Es ist begrüßenswert und auch wir finden das wirklich, wirklich gut, dass die Politik sich diese Themen annimmt. Aber die Dimensionen, die hier notwendig sind, sind einfach öffentlich und politisch nicht darstellbar. Das geht nur in der Breite durch privates Geld und durch das Aktivieren des nationalen Sparvermögens. Ja.
Wie passt das zusammen mit dem Ausspruch, koste es, was es wolle?
Das habe ich nicht zu bewerten. Ich bin Manager und dem Vermögen dieses Unternehmens verantwortlich und stehe für die österreichische Kapitalmarktinfrastruktur, muss diese bewerten, modernen. Ich glaube, Ausdrücke wie koste es, was es wolle, sind politische Ausdrücke. Darüber maße ich mir kein Urteil an. Es gilt das Primat der Politik hier.
Die Zinsen für Anleihen, Staatsanleihen sind ja im Keller de facto. Es wird jetzt immer argumentiert, also wir können uns das leisten, weil eben die Zinsen so tief sind und wir verdienen ja sogar noch was dabei, also zumindest Deutschland und Österreich. Das ist für kurze Sicht sicher richtig, aber ist das auch auf lange Sicht zutreffend? Weil es könnte ja doch sein, dass das in einigen Jahren das Bild sich dreht.
Ja, das wird es auch.
Und was wird dann passieren aus Ihrer Sicht?
Also wir stehen ja für die Infrastruktur und die betreiben wir, das ist unsere Aufgabe, zu den volkswirtschaftlichen Ableitungen politischer.
Das ist ja gar keine politische Frage, das ist eigentlich eine Frage an einen Wirtschaftsexperten.
Ja, also ich denke, wir werden natürlich den Inflationsdruck sehen, ja, und so ist ein ganz entscheidendes Argument auch wieder für Aktienanlagen an der Stelle.
Und weg vom Sparbuch natürlich. Wie beurteilen Sie eigentlich die wirtschaftlichen Schäden aus der ganzen Pandemie?
Ja, enorm. Vor allem, weil wir doch auch eine deutliche Verschiebung entlang der langfristig gebotenen Maßnahmen sehen. Ja. Ich glaube, es ist im Rahmen der Krisenbewältigung die ein oder andere Fehlwahrnehmung entstanden. Ich habe es bereits betont, man bekommt fast den Eindruck, der Sozialstaat trägt die Wirtschaft. Ja. Es ist genau umgekehrt. Es ist ausschließlich das private Unternehmertum, was im Kern der Wohlstandsgarant und der Wohlstandsproduzent ist. Alle Steuerleistungen, alle Sozialleistungen des modernen Sozialstaats leiten sich letztlich hieraus ab. Da ist eine deutliche Fehlwahrnehmung weit verbreitet worden in der Corona-Krise. Ich glaube, es ist weiterhin eine große Fehlwahrnehmung, dass das alles anstrengungsfrei aufzuarbeiten ist. Auch hier ist wieder der Vergleich mit dem Privaten angezeigt. Wenn Sie ein halbes Jahr nicht ins Fitnessstudio gehen, müssen Sie dann mehr trainieren oder weniger trainieren, um Ihre alte Form wieder zu erlangen? Ja. Wenn Sie zu Hause mal 3 Monate nicht putzen, müssen Sie dann mehr putzen oder weniger? Wissen Sie, das mag wie alberne Binsenweisheiten klingen, aber ich glaube, es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Krisen eine große Kraftanstrengung sind vor allem, ja, und die Aufarbeitung derselben. Es wird nicht ohne Anstrengung und ohne das eine oder andere Opfer an der einen oder anderen Stelle geben. Was wir jetzt gerade sehen, ist eine temporäre Überdeckung mit viel, viel Kredit. Das ist gut. Dafür brauchen wir auch den Staat. Er ist die einzige Institution, der handlungsfähig ist in einer solchen Situation und vor allen Dingen dieser Breite und Tiefe handlungsfähig ist. Aber man darf darüber nie vergessen, woher der Wohlstand kommt. Und deswegen wird es in der Krisenaufarbeitung immer darum gehen, den eigentlichen Kern des Wohlstandsproduzierens zu entwickeln. Das heißt, Stärkung des privaten Unternehmertums und die daraus sich ableitenden Maßnahmen. Unternehmenssteuerreform, Kapitalmarktsteuerreform und wirtschaftliche Bildung stärken.
Glauben Sie, dass das kommen wird? Ich meine, vielleicht unter dem Deckmantel einer ökologischen Steuerreform, aber können wir uns das leisten oder sagen wir so, kann es sich die Politik leisten, diese Schritte zu setzen?
Also ich denke, sie hat selbst das als Programmsatz ja formuliert und
das war deswegen, aber noch vor Corona.
Ja, aber ich glaube, das hat ja nach wie vor Gültigkeit. Ich wüsste auch keinen anderen Weg übrigens.
Mhm. Und was haben Sie dann mit Opfer gemeint, die es geben wird? Offensichtlich stand an, dass der Ausfall dieser Steuerreformen zugunsten von Unternehmen, denken Sie jetzt nicht, wenn Sie mir gesagt haben, es wird das ein oder andere Opfer geben. Also welche Opfer sehen Sie dann?
Na, ich glaube, es sind von allen Anstrengungen gleichermaßen Beiträge zu bringen. Und das betrifft sowohl die Einnahmenseite des Staates. Wir werden es sehen, wir werden eine erhebliche Steuererhöhungsdebatte bekommen an der einen oder anderen Stelle. Wir werden aber auch gleichzeitig, und das ist einfach mein bescheidener Hinweis an der Stelle, dann auch eine Ausgabendebatte zu führen haben. Ja, das ist das Yin und Yang des Staatswesens. Ja. Was die grüne Steuerreform angeht, wunderbar. Ich habe überhaupt nichts dagegen, bei jeder Art der Steuerreform oder auch der Finanzmarktpolitik den grünen Turbo einzuschalten. Ja, warum denn nicht? Ja, wenn es gesellschaftlicher Konsens ist, in die CO2-freie Zukunft hinein sich zu entwickeln. Aber bitte, bevor man einen grünen Kapitalmarkt gestaltet, ist der Kapitalmarkt zu gestalten. Ja, der Hebel muss erstmal da sein, bevor man ihn benutzen kann.
Glauben Sie, dass es gesellschaftlicher Konsens ist, diese CO2-Steuern oder dergleichen? Weil ich denke, dass vielleicht nach dieser Krise das nachrangig betrachtet werden könnte.
Ja, stimme ich zu. Wir sehen in den aktuellen Umfragen ja auch, dass die Sorgen der Menschen um die zukünftige Umwelt von Platz 1 längst verdrängt ist, ja, und es drängen sich immer mehr die Corona-Krise und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf die vorderen Plätze. Das wird eine gesellschaftliche Diskussion sein, aber es wird auch eine gesellschaftliche Herausforderung bleiben, ja, CO2-neutral zu werden.
Sind aus Ihrer Sicht die Kollateralschäden jetzt rein wirtschaftlich gesprochen, sind die schon zu hoch?
Also, ich muss sagen, dass es zunächst erstmal richtig ist, dass der Staat die einzige handlungsfähige Institution ist, dass er zweitens ohne vorherige Blaupause agieren musste und ich auch wenig Sympathie zu all den Besserwissern habe, für die Besserwisser haben, die da unterwegs sind und der Bundesregierung ständig Ratschläge zu geben, wie und in welcher Alternative sich die Dinge besser entwickelt hätten. Aber natürlich, klar, wird das alles dann in einer Gesamtrechnung zu betrachten sein. Und ich glaube deswegen, die unmittelbare Krisenreaktion wird man zusammen mit der Aufarbeitung der Krise betrachten müssen. Und dann wird abgerechnet werden müssen. Was ich damit meine, ist, dass sich eine Förderung, meinetwegen auch Überförderung, wenn man an den derzeitigen 80-prozentigen Umsatz, ja, nicht Profitersatz, ja, denkt, die wird sich vielleicht dann rechtfertigen, wenn die Krisenaufarbeitung auch mündet in einer Unterstützung des Unternehmertums, in einer Entwicklung des Finanzmarktes, die das Ganze dann natürlich bezahlt. Und deswegen würde ich allen Regierungen in Europa da noch eine gewisse schlicht um Zeit bitten, stellvertretend für diese Regierung, denn abgerechnet wird zum Schluss. Und die Krisenintervention kann nur zusammen bewertet werden mit der Krisenaufarbeitung. Und jetzt merken Sie schon, wo ich hin will, auf die kommt es jetzt an. Und daran würde man wohl dann die Gesamtentwicklung und die Gesamtarbeit bewerten.
Sie sind ja aus Deutschland. Jetzt haben die dort einen harten Lockdown verhängt, eine Woche vor Weihnachten. Ist in Österreich zum Teil kritisch gesehen worden, zum Teil auch ja durchaus wohlwollend und als vorbildhaft. Wie sehen Sie das? Im Hinblick auf wirtschaftliche Schäden?
Also jetzt ist Deutschland ja ein wahrer Corona-Flickenteppich. So einheitlich ist das nicht, wie das hier vielleicht ankommt. Ich kann das sagen, bestätigen, weil die Familie nun wirklich über ganz Deutschland verteilt ist. Österreich hat im Übrigen, darauf darf man auch hinweisen, ja wesentlich früher diesen Teil-Lockdown durchgeführt. Und ich kann für Berlin sagen, dass die Zahlenentwicklung so dramatisch ist derzeit, dass, glaube ich, Maßnahme tatsächlich ausnahmsweise alternativlos war. Ja. Ist eine ganz schlichte Frage der Auslastung der Intensivkapazitäten, die an die Belastungsgrenze stoßen. So einfach ist das. Ja.
Abschließende Frage. Sie wurden vor kurzem zu weiteren 5 Jahren als Vorstandschef gewählt. Gratulation. Im Nachhinein, was sind denn so Ihre Ziele für die nächsten 5 Jahre?
Also wir werden das weiter fortsetzen, was wir die letzten 4 Jahre getan haben. Wir werden alle unsere bestehenden Ertragsquellen weiterentwickeln. Wir werden alles daran setzen, die österreichische Börsenhandelsinfrastruktur modern zu halten. Modern zu halten reicht eigentlich gar nicht. Es muss der Anspruch bestehen, dass diese Handelsinfrastruktur zu den modernsten der Welt gehört. Das tut sie definitiv. Und wir werden vor allen Dingen viel Neues ausprobieren. Und mir ist deswegen um die Zukunft des Hauses, was ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr hatte. Wir sind in allen Dimensionen gewachsen. Da ist mir um die Zukunft des Hauses alles andere als bange.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial. Zu Gast war Christoph Boschan. Die Fragen hat Robert Gledorfer gestellt. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Aber vor allem hört auch morgen wieder rein. Michael Hammerl sagt Danke fürs Zuhören und bis bald.